Deutschlandfunk Kultur heute.
Ihr Pflegen, ihr Atheisten, ihr Maulhelden, ihr Hurra-Patrioten, ihr jüdischen Großkapitalisten, ihr Fratzen, ihr Kasper, ihr Proleten, ihr Milchgesichter, ihr Heckenschützen, ihr Versager, ihr Kasbuckler, ihr Leisetreter, ihr Null.
Keine Sorge, Sie sind nicht gemeint, liebe Hörer. Diese Schimpftirade galt dem Frankfurter Theaterpublikum 1966 bei der Uraufführung von Peter Handkes Stück Publikumsbeschimpfung. Die Provokation, die Beleidigung, all das ist auch heute wieder ein beliebtes Stilmittel auf der Theaterbühne. Wir hören gleich, woran das liegt. Außerdem geht es um lichtdurchflutete Skulpturen von Otto Piene und um musizierende Tänzer in einer Choreografie von Alma Söderberg. All das bis 18 Uhr hier in Kultur heute mit Enne Seidel. Herzlich willkommen. Zuallererst aber reden wir über Geld. Der ein oder andere wünscht sich vielleicht etwas mehr davon, nicht aber Peter Holz. Der fragt sich stattdessen, wie, verdammt nochmal, werde ich mein Geld wieder los? Peter Holz ist in der DDR als Waisenkind aufgewachsen und rund um die Wende zu sehr viel Geld gekommen. Nur passt das Leben als Millionär so gar nicht zu seinen kommunistischen Idealen. Die Figur Peter Holz ist dem Kopf des Schriftstellers Ingo Schulze entsprungen. Peter Holz, sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst, heißt Schulzes 2017 erschienener Wenderoman, der jetzt erstmals als Theaterstück zu sehen ist. In Dresden, am Staatsschauspiel, inszeniert von Friederike Heller. Eberhard Spreng hat sich das angeguckt.
Ein Mann liegt nackt auf einer sanft nach hinten ansteigenden Bühne. Ein Psychiatriepatient, geplagt von Erinnerungen. Er sei der erste ökonomische Gefangene, sagt er, eingesperrt, weil er sein Geld verbrannt hat. Peter Holz ist ein Feind der Geldwirtschaft und das hat er schon 1974 in der damaligen DDR deutlich gemacht, wo er in einem Ausflugslokal essen war, ohne zu bezahlen. Als Waise im Kinderheim Käthe Kollwitz sei die Gesellschaft für ihn zuständig, denkt er unumwunden, auch wenn die Bedienung das etwas anders sieht.
Warum sollte mir denn die Gesellschaft das Geld erst aushändigen, wenn dieses Geld doch über kurz oder lang wieder bei der Gesellschaft landet?
Wo landet das Geld?
Naja, bei der Gesellschaft.
Sag mal, ihr gibt's ja wohl.
Peter Holz ist ein idealistischer Fundamentalkommunist und bleibt seinen Überzeugungen treu, egal unter welchen Umständen. Das führt zu allerlei lustigen Verwicklungen. Die Stasi wird Jahre später auf den jungen Mann aufmerksam und will ihn als IM rekrutieren. Aber Peter Holz ist darauf so stolz, dass er das gleich allen seinen Freunden erzählt, was den stramm in Hütchen und Trench bzw. hochgeschlossenem Kleid bekleideten Stasi-Mann und Stasi-Frau nicht behagt. Stimmbrüchig hatte der Kommunist zuvor das Agitationslied »Sag mir, wo du stehst« gegrölt und dabei unbeabsichtigt den der Obrigkeit suspekten DDR-Punk erfunden. Freund Holger tritt mit Fukuhila-Frisur auf. Mit Kostümen und Kopfputz deuten Friederike Heller und Ausstatterin Sabine Kohlstedt DDR-Seinszustände an, in denen der Don Quixoteske Held eine erstaunliche Karriere hinlegt. Geradezu hibbelig, agil spielt ihn Moritz Kienemann. Zu seinem Kommunismus gesellt sich nun der christliche Glaube. Die CDU-Blockpartei wird auf ihn aufmerksam und holt ihn in die Politik. Noch hängt über dem Ganzen, wie eine große Verheißung, ein gewaltiger roter Ballon mit DDR-Emblemen. Als in der figuren- und situationsreichen Chronik dann allerdings das Jahr 1989 erreicht wird, fällt das runde Ding auf die Bühne, überrollt den Protagonisten und stürzt ihn ins Koma. Das entscheidende halbe Jahr der Wende verbringt er in Bewusstlosigkeit, wird aber als Eigentümer von zuvor wertlosen DDR-Immobilien quasi über Nacht zum Multimillionär. Und nach seinem Erwachen wandelt er seine unbedingte DDR-Affirmation in eine euphorische Kapitalismusbejahung. Durch ihn soll nun der Weg in den Kommunismus führen.
Der Kommunismus, der führt eben nicht, wie wir gedacht haben, über den Sozialismus, sondern bleibt eben so ein bisschen länger als gedacht im Kapitalismus weg, oder?
Wundert mich nicht, dass du so denkst. Wie viele Häuser hast du jetzt?
Zahllose kleine Plastikbälle werden nun wie aus einem großen Füllhorn auf die Bühne geschüttet. Schwarz, rot, gelb leuchten sie. Der BRD-Teil der Inszenierung sieht so aus wie die Spielecke eines schwedischen Möbelhauses. Wo Inge Schulze seinem Protagonisten auch in seinem kapitalistischen Lebensabschnitt immer noch Handlungsmöglichkeiten und Spielräume fürs Experimentieren mit seinen lebensfremden Theorien einräumt, verwandelt Friederike Heller seine Biografie in eine Passion. Er stopft sich immer mehr von diesen das Geld symbolisierenden Bällen in Hemd und Hose, wird dick und bewegungslos, wälzt sich wie ein Wurm auf dem Boden, die Menschen wenden sich von ihm ab. Geld wird zum Leidensweg und führt in die Einsamkeit. Inge Schulze hat mit seinem populären Schelmroman gezeigt, dass der Kapitalismus keine natürliche Gesellschaftsform ist. Sein Sittengemälde hilft aber kaum fürs Verstehen der aktuellen deutsch-deutschen Rissbildungen. Zu den sozialen, mentalen und digitalen Reservaten, Milieus und Blasen des 21. Jahrhunderts sagt er wenig. Bei Friederike Heller ist aus der facettenreichen Ereignisfläche dieser Literatur ein geradezu programmatisches Theater geworden, mit plakativem Spiel und derber Zeichnung. In diese Figuren kann man sich kaum hineinversetzen. Wo die Literatur ihre Figuren immerhin zu Heroen der Zeitgeschichte machte, degradiert das Theater sie wieder zu kruden Beweismitteln einer zu einfach gedachten Botschaft. Money can't buy me love.
Eberhard Spreng über Peter Holz am Staatsschauspiel in Dresden. Ein Stück nach dem gleichnamigen Roman von Ingo Schulze. Die Toten kommen, Flüchtlinge fressen, die Säulen der Schande. Wer in der Performance-Szene nach Provokationen sucht, nach Tabubrüchen, der wird beim Zentrum für politische Schönheit garantiert fündig. Das Zentrum kündigt mit zuverlässiger Regelmäßigkeit neue Aktionen an, drei davon habe ich gerade genannt, und es erregt mit ebenso zuverlässiger Regelmäßigkeit großes Aufsehen. Zuletzt mit einem Denkmal mitten in Berlin, das angeblich mit Asche von Holocaust-Opfern befüllt war. Diese Aktionen funktionieren natürlich nur, weil das Publikum, weil die Medien, weil wir alle mitspielen. Die heftigen Reaktionen der Öffentlichkeit sind Teil des Werks. Der Medienwissenschaftler Lars Koch beschäftigt sich mit dieser Art von politischer Performance und Theaterkunst, die ganz gezielt das Publikum einbindet. Er forscht dazu im Rahmen eines größeren Projekts an der TU Dresden, hat gerade mit Kolleginnen auch ein Buch veröffentlicht und ich habe ihn vorhin gefragt, haben Sie den Eindruck, dass diese Form des politischen Theaters gerade wieder auf dem Vormarsch ist?
Ja, ich glaube, Sie sagen ganz zu Recht wieder. Wenn man sich die Theatergeschichte anschaut, hat es immer wieder Konjunkturen einer Skandal- und Aufregungsbewirtschaftung gegeben. Und ich glaube, man wird nicht fehlgehen zu konstatieren, dass dies genau gerade jetzt wieder der Fall ist.
Und woran liegt das? Haben Sie da in Ihrer Forschung schon Erklärungsansätze gefunden?
Ich glaube, dass die gesamte politische Kultur derzeit stark auf Konfrontation ausgerichtet ist. Klare Unterscheidung, Freund-Feind und Grenzziehung. Und da spielt die politische Kunst ein Stück weit mit. Hier geht es auch um die Erregung großer emotionaler Zustände. Und da ist der Skandal natürlich oder die Provokation ein bewährtes Mittel, um die Zuschauerinnen zu einer Positionierung zu bewegen. Man ist dafür oder man ist dagegen. Die ganzen sozusagen Differenzierungsspielchen des postdramatischen Theaters, die man vielleicht in den 90er und frühen 2000er Jahren noch geführt hat, sind vorbei. Es geht wieder um klare Grenzziehungen und klare Positionierungen.
Die politische Kultur ist auf Konfrontation ausgerichtet, sagen Sie, und das spiegelt sich auch im Theater. Nun sprechen wir ja schon seit Jahren mittlerweile über das Phänomen Hate Speech, also Beschimpfungen, Beleidigungen. All das ist heute Teil der öffentlichen Diskussion. Wir haben uns vielleicht fast schon so ein bisschen dran gewöhnt. Wie geht das Theater mit diesem Phänomen um?
Ich würde sagen, auf zwei Ebenen. Zum einen, indem es solche Formen von Hate Speech, von Diskriminierung, von sprachlicher Herabsetzung selber thematisch aufgreift. Man denke hier in Dresden zum Beispiel an die Inszenierung Das Blaue Wunder von Volker Lösch, wo es ganz stark darum ging, der Frage nachzugehen, wie hoch der Grad von Menschenverachtung in den Sprachbenutzungen der neuen Rechten, der AfD, von Pegida ist. Also da hat man einen ganz manifesten, konkreten Bezug. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Stücke, dieses Moment der Hate Speech, der Provokation, auch einfach benutzen als ein ästhetisches Mittel, um die eigene Inszenierung zu dynamisieren, um eine Interaktion zwischen Publikum und Bühne herzustellen. Sie haben selbst schon das ZPS genannt. Anderer Meister dieses Faches war sicher Christoph Schlingensief, der in seinen Aktionen immer wieder genau solche Muster der Beschimpfung aufgegriffen hat, um eine Debatte zu initiieren.
Und was würden Sie sagen, Herr Koch, wie einflussreich ist das Theater? Also können Gruppen wie das Zentrum für politische Schönheit zum Beispiel, können diese Gruppen tatsächlich in die Gesellschaft hineinwirken, sie verändern?
Das ist eine Frage, über die das Theater natürlich selbst schon immer nachgedacht hat. Erreicht man mit seinen politischen Interventionen nicht eigentlich immer nur die, die man eigentlich gar nicht mehr erreichen muss, weil sie sowieso schon sensibilisiert sind? Unter den Bedingungen der sozialen Medien stellt sich natürlich sozusagen ein ganz anderes Reichweitenphänomen. Es ist viel einfacher, dann doch auch in größere Debatten und Resonanzkreise hineinzugreifen. Und ich glaube, man würde das Theater völlig überfordern, wenn man eine ganz konkrete, manifeste Wirkung erwarten würde. Aber was es schon leisten kann, ist, dass es insgesamt in die Diskurse eingreift und da einfach Positionen deutlich macht, an denen andere Diskursteilnehmer, andere Debattenteilnehmer wieder anschließen können. Und man muss sich das, glaube ich, sozusagen als ein großes, langfristiges Debattenprojekt vorstellen und darf da nicht von kurzfristigen Wirkungen ausgehen.
Man kann sich aber natürlich trotzdem die Frage stellen, ob die Nutzung von Provokationen als Stilmittel auf der Theaterbühne, ob das vielleicht manchmal auch kontraproduktiv wirken kann. Also das Zentrum für politische Schönheit zum Beispiel, das schlägt ja nicht gerade sehr versöhnliche Töne an und geht mit der AfD zum Beispiel sehr hart ins Gericht. Kann so etwas nicht letztendlich dann auch bewirken, dass sich die Fronten in der Gesellschaft noch weiter verhärten?
Das ist durchaus eine Möglichkeit. Man müsste vielleicht unterscheiden dann doch, welche grundsätzlichen Vorstellungen von politischer Gegnerschaft eine Rolle spielen. Während, glaube ich, zum Beispiel bei der AfD eine ganz klare Freund-Feind-Unterscheidung zu konstatieren ist, würde ich für die politische Kunst allgemein und sogar auch noch für das ZPS dann doch irgendwie eher eine Vorstellung von Gegnerschaft in Stellung bringen wollen, die letztendlich sozusagen die Legitimität der anderen als Teilnehmer am Diskurs nicht in Frage stellt. Also das ZPS nutzt drastische Mittel, ist aber eigentlich letztendlich dann doch noch auf Debatte ausgerichtet, wohingegen die radikale Rechte eigentlich auf die Beendigung der Debatte zielt und den anderen aus dem Diskursraum ausschließen will.
Das sagt der Literatur- und Medienwissenschaftler Lars Koch über Provokation als Stilmittel in der Theater- und Performancekunst. Und jetzt geht ein großes Dankeschön an die schwedische Choreografin Alma Söderberg. Sie befreit uns heute nämlich aus einem uralten Dilemma. Im Radio über Tanz zu berichten, das ist wahnsinnig schwer. Denn eigentlich ist der Tanz ja eine Kunstform zum Angucken und nicht zum Anhören. Alma Söderberg aber, die choreografiert nicht nur für die Augen, sondern auch und vor allem fürs Ohr. Für sie sind die Tänzer Klangkörper im wahrsten Sinne des Wortes. Die Tänzerinnen werden selbst zu Instrumenten, zu Musikern. The Listeners, die Zuhörer, heißt Alma Söderbergs neues Stück. Choreografiert hat sie es für die Kullberg-Kompanie. Gestern war The Listeners erstmals in Deutschland zu erleben, auf Pakt Zollverein in Essen. Und Nicole Strecker hat für uns die Ohren gespitzt.
Der Rhythmus ist der Gott des Abends, sein Pulsschlag Lebensmotor für die Tänzer. Sie wippen und federn lässig zu seinem Takt, lassen ihn durch ihren Körper cruisen. Er schwingt in ihren Armen, bebt in den Knien, zuckt klein wie ein Herz in den vor der Brust gehobenen Händen, rutscht runter in die Füße, die seinen Beat auch schon mal doppeln, brechen, halbieren. Ab jetzt ist jede Faser ihrer Körper quasi musikalisiert. Für den Rest des Abends vibrieren in jedem Gelenk, jedem Muskel der neuen Tänzer auf der Bühne Töne, Rhythmen, Geräusche. Und die wollen raus. Eine Tänzerin schwebt elfenzart über die Bühne und die Kollegen begleiten als sensibler Beatboxing-Trupp mit Mikroports vor den Mündern jeden Schritt, jeden abgezirkelten Armschwung mit Lauten, was die Feinheit ihres Tapsens und Schnörkelns noch betont. Dem bereitet dann ein anderer Tänzer mit lautem Ratschen ein Ende. Wie eine Comicfigur illustriert er seinen verrückten Fuchteltanz mit explosiven Lautmalereien. Choreografin Alma Söderberg ist eigentlich gar keine Choreografin. Sie ist eine Komponistin, deren Instrumente menschliche Körper sind. Söderberg hat erst an der Königlich-Schwedischen Ballettschule studiert, dann klassischen Flamenco in Sevilla. Eine skurrile Mischqualifikation für eine Tänzerin. Seit etwa 10 Jahren kreiert sie Performances, die vor allem eines erforschen: die Beziehung von Auge und Ohr, Körper und Klang, Bewegung und Stimme. Und was nach einem eigentlich ziemlich simplen Konzept klingt, wird bei Söderberg zu bezaubernd originellen Tanzkonzerten, die die uralte Beziehung völlig neu wahrnehmen lassen. So nun auch in ihrer ersten Choreografie für die Kullberg-Kompanie. Jeder Tänzer, ein Sänger. Die Performer hocken auf dem Boden wie Feldarbeiter, die ihre Pflück- und Rupfgesten mit gemeinsamem Gesang rhythmisieren, unterstützt von den elektronischen Kompositionen von Hendrik Willekens. Sie singen, tanzen entrückt in wogenden Gruppen, als wäre es ein Bewegungsritual der großen Tanztherapeutin Anna Hallprin. Und auch die derzeit durch Deutschland tourende Performance-Legende Meredith Monk scheint ihr inspirierendes Charisma nach Essen zu entsenden, wenn die Tänzer die Geheimnisse ihres Rachenraumes erkunden und zu ihren Bewegungen schmatzen, schlürfen, ploppen, gurgeln, wispern. Seit kurzem ist Alma Söderberg feste Choreografin für die Kompanie Kullberg. Die hat nun das Wörtchen Ballett aus ihrem bisherigen Namen Kullberg Ballett gestrichen. Das ist nur korrekt, denn die Klassik spielt längst keine Rolle mehr im Repertoire der Kompanie. Was sich allerdings auch in der Qualität der Tänzer zeigt. Manche haben noch die Brillanz, die man bei dem renommierten Namen erwartet. Aber eben nicht alle, nicht jeder hat da seinen Körper für ein größeres Bewegungsspektrum unter Kontrolle. Dabei wollen auch die chilligen Schlenzchoreografien oder exorzistischen Ekstasen von Alma Söderberg gekonnt getanzt sein. Aber das war der einzige Malus an einem Abend, der die Performer zu einer humorvoll verspielten Tanzmusik-Session zusammenbringt und sie improvisiert, aber präzise vor allem eines feiern lässt: die inspirierende Kraft der Kollaboration.
Nicole Strecker sah und hörte Alma Söderbergs Tanzkonzert The Listeners auf Pakt Zollverein in Essen. Es werde Licht. In der Bibel steht dieser Satz für den Beginn allen Lebens. Und auch in der Kunstgeschichte symbolisiert das Licht einen Neuanfang. Die Künstlergruppe Zero rief in den 50er Jahren die Stunde Null aus und schuf eine luftig leichte, eine optimistische Kunst, die befreit sein sollte von jeglichem Ballast der Vergangenheit. Das Licht spielte in den Werken der Zero-Künstler eine zentrale Rolle. Otto Piene zum Beispiel experimentierte sein Leben lang mit Licht und mit Feuer und schuf etwa riesige, leuchtende Ballonskulpturen. Einige von ihnen sind jetzt im Haus Konstruktiv in Zürich zu sehen, neben vielen anderen Piene-Werken. Das Museum widmet dem vor ein paar Jahren verstorbenen Zero-Gründer eine ganze Ausstellung mit dem poetischen Titel »Die Sonne kommt näher«. Christian Gampert hatte es im Züricher Winter, also hell und warm.
Dass man auch mit Licht, mit Feuer malen kann, die Leinwand ansengen und ankokeln kann, war nur eine der revolutionären Erkenntnisse von Otto Piene. Sie kam ihm Ende der 1950er, Anfang der 60er Jahre. Da hatte er ein Malerei- und ein Philosophiestudium hinter sich und wollte einfach weg von der gestischen Malerei des abstrakten Expressionismus, der seine frühen Werke prägte. Piene besann sich eines Besseren. Nur das Licht und der Schatten sollten wichtig sein in seiner Kunst. Feuer und Wasser, die Erde, die Luft und die Körper, der gesteuerte Zufall. Mit der Gründung der Zero-Gruppe 1957 ging Otto Piene zusammen mit seinem Kollegen Heinz Mack in der Tat zurück an einen Nullpunkt der Kunst. Tabula rasa und ein wirklicher Neustart.
Wichtig für die Zero-Künstler, denen sich ja dann auch Günter Uecker noch angeschlossen hat, war ja sozusagen das Licht, die Reinheit, die minimale Farbe, sie haben hauptsächlich mit der Farbe, nicht Farbe, eigentlich Weiß gearbeitet, wobei Weiß ja auch wieder alle Farben in sich trägt, genau genommen.
Sagt Kuratorin Sabine Schaschel. Piene drückte aber nicht nur weiße, sondern auch erdbraune Materialien durch Siebe und produzierte so abstrakte Muster, die unterschiedliche Lichteffekte hervorriefen. Er nahm Kerzen und senkte die Leinwand an, arbeitete mit Rauchspuren und Verbrennungen. An diesen Feuerbildern, die die Ausstellung in einigen herausragenden Beispielen zeigt, beeindrucken bis heute die Schwärzungen und Brandblasen, weil sie ein ganz physisches Erlebnis von Verletzung aber auch von der Gewalt von Hitze und Licht vermitteln. Besonders wenn vor glutrotem Hintergrund die Farbe einer schwarzen Sonne nach unten zerläuft. Vieles in dieser Kunst bewegt sich parallel zu den Synästhesie-Debatten der modernen Lyrik. Es lassen sich aber auch die Spuren des Kriegs in diese Bilder hineinlesen. Als 16-Jähriger wurde Otto Piene in seiner Heimat Westfalen als Flakhelfer eingezogen und in frühen Werken spielte der Luftkrieg mit seinem blitzenden Abwehrfeuer eine gewisse Rolle, wie man in der Ausstellung sehen kann. Andererseits hat Piene mit den Möglichkeiten des Lichts auch ganz poetische, spielerische Installationen geschaffen, die meist auf den Effekten von rotierenden Lochscheiben, perforierten Wänden oder Rasterstrukturen beruhen. In einem abgedunkelten Lightroom sehen wir einen sich ständig verändernden künstlichen Sternenhimmel, der mit dem realen Weltenraum überhaupt nichts zu tun hat, sondern nur auf eine romantisierende Wirkung aus ist. Ein wunderbares, geheimnisvolles Lichtballett. Tänzerisch wirken auch die tierhaften, beweglichen Riesenskulpturen zu Beginn dieser großartigen Schau. Und die sind letztlich das Ergebnis von Experimenten, die Piene in den USA gemacht hat. Dort blies er Plastikelemente auf und ließ heliumgefüllte Objekte in den Himmel steigen. Sky Art.
Wenn man sich das so ein bisschen da in die Zeit vorstellt, wir sind ja in den 60er Jahren nicht, also die Technologie war so weit, dass man tatsächlich den Mond bereisen konnte. Und Otto Piene hat seinerseits mit künstlerischen Mitteln diesen Luftraum erobert.
In Zürich tanzen nun bunte Sterne oder sind es Kraken mit Fangarmen, die von einem Gebläse mit Luft befüllt werden. Sie wölben sich herrschaftlich auf, um dann wieder langsam in sich zusammenzusinken. Dann schwillt der künstliche Körper wieder an. Eine Karikatur des Menschlichen oder Männlichen. Und doch ist diese Kunst flüchtig und fast immateriell. In der naturwissenschaftlich fassbaren Lichtenergie von Pines Leuchtskulpturen kündigt sich immer auch etwas Metaphysisches an. Wie bei den freundlichen weißen Wesen, die kurz nach seinem Tod 2014 auf dem Dach der Berliner Nationalgalerie tanzten.
Christian Gampert berichtete über die Otto Piene Ausstellung im Haus Konstruktiv in Zürich. Die Sonne kommt näher, läuft noch bis Mitte Mai. Der französische Schriftsteller Pierre Guillotat war einer, der Grenzen überschritt. Sowohl sprachliche als auch moralische Grenzen. Als junger Mann kämpfte er im Algerienkrieg, die traumatischen Erlebnisse verarbeitete er in seinen Büchern. Die allerdings waren und sind so extrem, dass sie in Frankreich zeitweise sogar verboten wurden. Pierre Guillotat war ein literarischer Außenseiter, geschätzt von Frankreichs Intellektuellen, zumindest von den politisch linksorientierten, vom breiten Publikum aber wurde er lange verkannt. Mit 80 Jahren ist Pierre Guillotat jetzt gestorben. Der Übersetzer und Literaturwissenschaftler Jürgen Ritte kennt seine Werke und ihn habe ich vor der Sendung gefragt, was genau war denn so extrem an diesen Romanen von Pierre Guillotat?
Die Romane von Pierre Guillotat sind in zweifacher Hinsicht eine Zumutung gewesen für die Leser und sind es eigentlich noch. Einerseits in stilistischer Hinsicht, es sind atemlose Romane, wie auf einen Satz geschrieben, die keinen Absatz haben, in denen man sich irgendwie zurechtfinden muss und in denen man sich verliert. Und worin man sich verliert, das sind minutiöse Beschreibungen von Gewaltexzessen, die eine metaphorische Funktion haben. Es sind vor allen Dingen halt pornografische Szenen, Vergewaltigungsszenen, homosexuelle Art, heterosexuelle Art, in Bordellen, Gewalt gegenüber den arabischen Bevölkerungsteilen, Gewalt gegenüber den weißen Bevölkerungsteilen. Das ist schwer erträglich, auch heute noch zu lesen. Aber eben in einem Stil, in einen Satz gefasst, wo man sagen muss, das ist die Übersteigerung von Proust und Céline. Das ist ein Niveau, ein lyrisches Niveau von Sprache, das natürlich auch sehr viele französische Autoren, seine Schriftstellerkollegen damals in den 60er Jahren und den 70er Jahren überzeugt hat, weswegen sie alle für ihn eingetreten sind. Nicht übrigens nur zu Linken, auch Claude Simon, den man nicht unbedingt als linken Autor einstufen kann, der später den Nobelpreis bekommen hat. Auch Claude Simon hat sich sehr stark für ihn eingesetzt, neben Foucault, neben Pasolini, neben Joseph Beuys. Und Claude Simon ist aus der Jury des Prix Medici aus Protest zurückgetreten, als Guillotat 1970 keinen Preis bekam für Eden, 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 seinen zweiten Roman aus der Zeit des Algerienkriegs. Der erste war 1967 erschienen.
Nun ist es ja in Frankreich bis heute keine Selbstverständlichkeit, über den Algerienkrieg zu sprechen oder zu schreiben. Wie wichtig waren und sind Guillotins Algerien-Romane vielleicht auch für die Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels in der französischen Geschichte?
Ich glaube, sie waren wichtig immer für diejenigen seiner Schriftstellerkollegen, der Philosophen, der Historiker, die wussten, was in Algerien geschah und die eine sehr kritische Haltung zu der französischen Politik in Algerien hatten. Also Philippe Solers, der Herausgeber der damals führenden Zeitschrift Tel Quel, und vor allen Dingen und immer wieder Michel Foucault. Dem breiten Publikum waren diese Romane, wie gesagt, verschlossen, denn sie unterlagen einem Verbot des französischen Innenministers seit 1970, Verbot, es an die Jugend weiterzugeben, Verbot dafür, Werbung zu machen, Verbot, sie in der Buchhandlung auszulegen. Das kam also geradezu einem Verkaufsverbot gleich. Und seit 1981, seit François Mitterrand, sind diese Romane zugänglich. Aber wie gesagt, das sind literarische Monumente, die für eine allgemeine Aufarbeitung im französischen Bewusstsein eigentlich keinen so großen Beitrag leisten können. Sie leisten sie vermittelt, eben darüber, dass Guillotin und das, was er darüber schreibt, über andere, über Vermittler, dann doch eingegangen ist in französische Schulbücher, in den französischen Diskurs über Algerien und in die Anerkenntnis französischer Schuld in Algerien.
Gerade in den letzten Jahren bekam Guillotin dann ja doch noch die Anerkennung, die ihm lange verwehrt blieb. Er gewann Preise, seine Bücher wurden auch ins Deutsche übersetzt. Ist er also diese Außenseiterrolle jetzt in den letzten Jahren doch noch losgeworden? Gehört er heute zum Kanon der französischen Gegenwartsliteratur?
Ich würde noch nicht wagen, ihn als Autor des Kanons zu bezeichnen. Er ist es ganz bestimmt für seinesgleichen, für die französischen Autoren. In die Schulbücher wird man ihn auch heute schwer nicht bringen können mit den Szenen, die, wie gesagt, von einer schwer aushaltbaren Gewalt sind. Es ist die Erinnerung sein an einen Autor, der dafür eine Sprache gefunden hat, die alles andere übersteigt, was man bisher gehabt hat, der überhaupt versucht hat, so etwas in Sprache zu finden. Das wird eine Zeit lang bleiben, bevor wir das, glaube ich, alle lesen können, ohne schockiert zu sein und es richtig zu verstehen.
Der Literaturwissenschaftler Jürgen Ritte zum Tod des französischen Schriftstellers Pierre Guillotin. Und auch die Kulturmeldungen beginnen mit einem Nachruf. Katrin Weller erinnert an einen verstorbenen Operndirigenten.
Er dirigierte hauptsächlich italienische Opern von Verdi, Donizetti, Rossini oder wie hier in dieser Aufnahme Manon Lescaut von Giacomo Puccini. Und dabei hat es Nello Santi im Orchestergraben gerne krachen lassen. Der 1931 geborene Italiener lernte zunächst diverse Instrumente, arbeitete unter anderem auch als Souffleur.
Als Korrektore, ich habe gespielt Trompete, Corno, Viola, Kontrabasso, Violino, Pauken, Piatti in Orchester. Ich habe Souffleur gemacht. Ich bin gegangen zu sehen, die Probe von den anderen Dirigenten, zu sehen, was passiert, was sie machen.
Als Dirigent debütierte Nello Santi dann in Padua mit Rigoletto, da war er gerade mal 20 Jahre alt. Als Spezialist für italienische Opern dirigierte er danach in vielen großen Opernhäusern wie der Mailänder Scala, der Metropolitan Opera in New York und der Opera in Paris. Er prägte aber vor allem die Oper Zürich. Von 1958 bis 1969 war er dort Musikdirektor und er blieb dem Opernhaus insgesamt über 60 Jahre lang verbunden. Nello Santi war ein Publikumsliebling. Sängerinnen und Sänger trug er auf Händen und wenn mal jemand bei einer Probe ausfiel, dann sang er eben selbst aus dem Graben. Er kannte so gut wie jede Partitur durch sein fotografisches Gedächtnis auswendig. Am vergangenen Donnerstag ist Nello Santi im Alter von 88 Jahren gestorben. Und gerade erreicht uns die Meldung, dass der Schauspieler Volker Spengler gestorben ist, der mit der Hauptrolle im Fassbinder-Film In einem Jahr mit 13 Monden bekannt gewordene Schauspieler starb heute im Alter von 80 Jahren, meldet die Deutsche Presseagentur.
Katrin Weller, vielen Dank für die Kulturmeldungen und das war's von uns für heute. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Die Wahlen in Irland sind gleich unter anderem Thema in den Informationen am Abend ab 10 nach 6. Hier am Mikrofon war Enne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.